Hey, ich habe diese Woche mit meiner Frau Fernsehen gesehen. Besser gesagt DVD. Rock One haben wir uns angeguckt. Star Wars Rock One. Hey, meine Frau war freiwillig dabei. Sie hat es sich reingezogen. Ich fürchte, das rächt sich irgendwann und ich muss mir irgendein Rosamunde Pilch oder sowas angucken. Aber diese Woche war Rock One dran. Und Rock One ist sensationell. Wirklich. Er ist hammermäßig umgesetzt. Ein Teil der Star Wars Saga, aber eben nicht von vornherein so vorgesehen. Wenn du Episode 1 bis 3 nicht kennst, kapierst du Rock One nicht. Guckst du nicht an, du wirst es nicht verstehen. Wenn du allerdings Rock One gesehen hast, verstehst du viele, viele Punkte aus Episode 4 bis 6. Es wird auf einmal vieles klar, was dann später passiert in dieser Saga. Warum erzähle ich euch das? Nicht, weil ich Provisionen bekomme an dem Film und ihr den jetzt alle gucken müsst, sondern weil ich glaube, dass das Buch, verstehst du auf einmal ganz viel, was danach kommt. Ihr merkt, es lohnt sich, sich dieses Buch anzuschauen, einzusteigen und wirklich etwas daraus mitzunehmen. Außerdem hat dieses Buch noch einen anderen Effekt. Ich glaube, dass das Buch Nehemia brandaktuell ist. Ich glaube, dass es ganz viele Themen in diesem Buch gibt, die für uns heute im Jahr 2017 dran sind, die momentan uns berühren und von denen wir einiges mitnehmen können. Vater im Himmel, und ich danke dir, dass du durch dieses Buch zu uns sprichst. Ich danke dir, dass es aufgeschrieben ist, dass wir es finden in der Bibel und dass wir uns in dieser ganzen Serie damit beschäftigen dürfen. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du jetzt heute zu uns sprichst, dass du etwas in uns in Gang setzt und dass wir etwas verstehen können von deiner Größe, von deiner Liebe und von dem, wie du uns im Leben begegnest. Danke dafür, in Jesu Namen. Amen. Ja, einige Punkte, habe ich gesagt, können wir mitnehmen. Die Frage ist, was? Da wäre zum ersten Mal die Kraft einer Vision. Es ist ziemlich krass, was eine Vision so alles in Gang setzen kann. Eine Vision ist ja, der Andi Nau sagt es immer so schön, ein Zielfoto. Du hast ein Bild vor Augen vom Endzustand, von dem Fertigen. Und wenn jetzt wirklich ein Mensch so ein Foto vor Augen hat, wenn er diese komplette Mauer fix und fertig sieht, dann bekommt dieses Bild eine Kraft. Dann steht er auf, dann bewegt er sich in diese Richtung und dann setzt er etwas in Gang. Und wann immer jemand aufsteht und so etwas in Gang setzt, machen sich andere Leute auf und machen mit. Eine Vision hat Kraft. Das Zweite, was wir aus Nehemia mitnehmen können, es startet nicht immer mit der Berufung. Ja, wir haben ja andere krasse Geschichten in der Bibel, der Dornbusch, der brennt und eine Stimme daraus hervorkommt bei Mose. So war es nicht bei Nehemia. Nehemia hatte nicht diesen krassen Berufungsmoment und Gott sprach. Nehemia nahm Anteil am Schicksal seiner Geschwister. Er bekam Nachrichten und die haben ihn so nachhaltig beeindruckt, dass er aufstand und gesagt hat, ich möchte etwas tun. Und er betete zu Gott und sagte, hey, bitte sei dabei. Bitte unterstütz mich, bitte hilf mir, in dieser Vision nach vorne zu kommen. Das Dritte ist, es ist gut zu planen. Wenn du eine Vision umsetzen möchtest, dann hat es einfach Sinn, dir einen Plan zu machen. Nehemia ging nicht planlos vor. Er betete, das ist wichtig. Aber er blieb dann nicht einfach sitzen im Gebet, sondern er stand auf und er machte einen krassen Plan. Er ritt nachts um die Stadt, er machte sich Gedanken, hey, wer muss was tun, damit das Ganze nachher fertig werden kann. Jesus sagt viele, viele Jahre später mal, wenn du ein Haus bauen willst, dann mach dir vorher einen Plan und kalkuliere gut. Weil es kommt mega lächerlich, wenn du den ersten Stock fertig hast und jetzt hast du kein Geld mehr. Also es ist gut, sich einen Plan zu machen. Das nächste ist der Umgang mit Bedrohungen. Silke hat letzte Woche in ihrer Predigt darüber gesprochen. Nehemia war ein krasser Stratege. Und er liefert uns eine Strategie, wie wir mit Bedrohungen von außen, aber auch von innen, aus dem Team heraus, aus der Situation heraus umgehen können. Und es lohnt sich, diese Strategien für sein Leben nochmal anzuschauen und zu sagen, hey, wie kann ich das ganz konkret bei mir umsetzen? Ich glaube, dass das alles Punkte sind, die relevant sind für Gemeindebau. Wir können sie in Nehemia lesen, aber ich glaube, dass sie ganz relevant für uns heute sind. Wie können wir als Gemeinde mit Bedrohungen umgehen? Wie kann ein Plan aussehen, nachdem wir Gemeinde bauen möchten? Wie können wir Berufung erfahren und wenn die klare Berufung nicht da ist, uns so berühren lassen, dass wir trotzdem aufstehen? Und dann gibt es noch einen fünften Punkt, um den es heute ganz speziell gehen soll. Es gibt Spielregeln. Wenn du eine Vision umsetzen möchtest, dann musst du dich an Spielregeln halten. Und das ist so krass. Ich habe diese Woche extra nochmal das ganze Buch Nehemia gelesen, speziell unter diesem Aspekt Spielregeln. Und ich finde es so der Hammer, wie wir so viele Beispiele finden in dem Buch, wie es Regeln gibt und wie sie damit umgegangen sind und was das für Konsequenzen hatte. Kommen wir zur ersten Regel, die man findet in Nehemia. Nehemia ist von dem Schicksal seiner Verwandten ganz, ganz tief getoucht. Er sagt, hey, ich muss was bewegen, er betet, er steht auf, er will was bewegen. Und dann wird berichtet in Nehemia 2, 4 Monate waren seither vergangen. Eines Tages, als ich König Artaxerxes beim Essen Wein einschenkte und ihm den Becher reichte, fiel ihm auf, dass ich traurig aussah. Das war der König bei mir nicht gewohnt. Darum fragt er mich, warum siehst du so bedrückt aus? Die erste Regel, die man ableiten könnte, hey, sehe nicht zu oft traurig aus. Weil wenn es mal einen Grund hat, merkt man es dir gar nicht an. Wenn du immer so eine Fresse ziehst, dann kommt das nicht gut. Nein, Spaß, das ist nicht die Regel. Was finden wir an diesem Punkt in der Nehemia-Geschichte? 4 Monate später. Ich weiß nicht, wie du unterwegs bist, aber ich kann dir mal ein bisschen beschreiben, wie ich unterwegs bin. Ich bin ein visionärer Mensch. Ich bin jemand, der sich leicht touchen lässt von etwas. Und wenn ich getoucht werde, dann stehe ich auf und will los. Gleich. Jetzt. Plötzlich, schnell. Das sind so Worte in meinem Leben. Gut, dann gibt es so Typen, die werden auch getoucht und die bleiben sitzen und deren Worte sind eher langsam, später, nie. Ja, vielleicht bist du eher so wie ich und sagst dir, okay, wenn schon, dann gleich. Nehemia wartet 4 Monate lang ab. Warum? Es gab damals eine ganz klare Spielregel am Hof. Du durftest nicht selber einfach zum König gehen und sagen, hey, hör mal, Alter, ich habe eine Idee, was hältst du davon? Es gab die Regel, dass der König auf dich zukommen musste. Nehemia hält sich an die Regel und wird ziemlich krass belohnt dafür. Zum einen, glaube ich, ist es ganz schön schwierig, manchmal diesen Drang in sich in den Griff zu behalten, wenn du so ein Typ bist, der gerne durchprescht. Zum anderen habe ich gemerkt, hey, es braucht ein krasses Vertrauen, dass dieser König irgendwann auch reagieren wird. Und ich kann mir vorstellen, dass innerhalb dieser 4 Monate im Herzen von Nehemia so einiges abgegangen ist. Jetzt habe ich gedacht, was hat das mit uns zu tun als Gemeinde? Ich merke immer wieder, gibt es Leute, die haben ziemlich krasse Ideen. Die haben Visionen. Und das ist gut, das ist super. Wir lieben das ja auch im ICF. Aber manchmal ist es so, dass wir dann aufstehen und sofort losbrechen. Und der Meinung sind, meine Idee, die muss jetzt sofort umgesetzt sein. Und in dieser Geschwindigkeit machen wir manchmal krasse Fehler. Ich nehme mich da überhaupt nicht aus. Wie sinnvoll wäre es manchmal, wenn wir uns so einer Wartezeit ausliefern würden, wenn wir sagen würden, hey, ich möchte gerne etwas voranbringen, aber ich brauche nochmal eine Bestätigung. Und ich halte das Gott ganz ernsthaft hin und sage, hey, wenn das von dir ist, dann bitte ich dich darum, dass das und das geschieht, dass vielleicht jemand auf mich zukommt, dass mich jemand anspricht. Und dann warten und ausharren. Ich habe gemerkt, das hat zwei Funktionen. Zum einen macht es etwas mit mir selber. Ich lerne Geduld. Das ist ja das Krasse, ja? Wir beten ja oft, Herr, schenk mir Geduld. Wisst ihr was? Gott schenkt nie Geduld. Gott schenkt Situationen, in denen man Geduld lernt. Und das ist doof, aber es ist so. Wir können Geduld lernen und zum anderen bekommen wir eine Bestätigung unserer Vision. Und wie geil ist das denn? Wenn du auf einmal nicht mehr so unsicher bist, hey, ist das auch dran? Sondern du hast eine Bestätigung und du gehst mit einer ganz anderen Kraft voraus. Ich möchte euch ein zweites Beispiel liefern von so einem Regeldingens im Buch Nehemia. Sanballat und Tobia, das waren zwei einflussreiche Männer, die in der Gegend gewohnt und regiert haben. Und die zwei, die lästern richtig übel über die Mauer. Die gehen her und sagen, boah, ey, ihr seid Typen, guckt euch mal den Rotz an, mit dem ihr Mauer baut. Hey, mit dem Zeug, das wird eine Gurkenmauer. Das könnt ihr gerade mal knicken. Da kommt ein Wind und schon fällt's i. Das Material, das ihr habt und die Typen, wie ihr seid, das wird nichts. So sind sie unterwegs und sie müssen das bitter bereuen im Lauf dieser Geschichte. Wo haben sie die Spielregeln verletzt? Es wird berichtet, dass Nehemia vom König ausgesandt wird mit einem Sendschreiben. Der hat einen Brief in der Hand und mit diesem Brief ist er rumgegangen und durch den Brief wurden die Leute gebeten, ihn zu unterstützen. Und mit diesem Brief ging er auch zu Sanballat und zu Tobia. Die zwei bekamen eine Megachance. Im Fußball würdest du sagen, das ist ein Elfmeter ohne Torwart. Gott legte ihnen den Ball hin. Sie mussten nur noch Anlauf nehmen und ganz easy. Stellt euch mal vor, sie hätten ihre Chance genutzt. Dann würde das im Buch Nehemia so klingen. Als ich aber nach Jerusalem kam, waren da Sanballat und Tobia. Die beiden waren mit ihrer großzügigen Unterstützung der größte Segen. Sie halfen, wo sie nur konnten und werden in alle Ewigkeit als die Gönner des Volkes Gottes bekannt sein. Wow, das wäre cool, oder? Und wisst ihr, was wirklich drin steht in dem Buch? Die zwei waren die Armleuchter vom Herrn. Shit, Chance vertan. Den Elfer vergeben, weil sie noch nicht mal geschossen haben. Ich glaube, es gibt hier eine Spielregel und die heißt, spotte nicht über jemanden, der die Mauer aufbaut. Gut, mit Donald Trump ist es ein bisschen anders, da kann man schon mal. Aber spotte nicht über jemanden, der die Mauer aufbaut. Was hat das mit uns zu tun? Wisst ihr, was wir in den letzten 9 Jahren schon alles uns anhören mussten? Was? Ihr wollt Gemeinde bauen? Ihr wollt die Mauer errichten? Hey, schaut euch mal an, was seid denn ihr für Vögel? Mike, du hast noch nicht mal Theologie studiert. Hey, mit was für Material wollt ihr Kirche bauen? Ihr seid zu laut, ihr seid zu flippig, ihr seid zu komisch. Erst gestern Abend bei einer wirklich super, super geilen Worship Night gingen Leute entsetzt raus, weil sie gesagt haben, ist viel zu laut, es geht gar nicht, das ist nicht Kirche. So, das müssen wir manchmal hören. Manchmal auch aus eigenen Reihen. Leute unter uns stehen auf und sagen, das ist doch nicht Kirche. Die Predigten viel zu flach, das ist nicht theologisch genug und irgendwie nicht genug Jüngerschaft und weiß sogar, Material stimmt nicht, der Plan stimmt nicht und all solche Sachen. lästern über die Mauer. Und wisst ihr, ich möchte hier an der Stelle heute einfach auch öffentlich Buße tun. Ich gehöre auch zu diesen Typen. Nur manchmal andersrum. Ich läster manchmal auch über Kirchen. Und sag, boah, ihr seid so altmodisch. Hey, die Songs vor 100 Jahren fand ich sie schon ätzend. Ganz so alt bin ich ja noch gar nicht, aber... Und hey, es ist so langweilig, was ihr macht und ich bin auch so ein Typ. Und es ist nicht gut. Und ich möchte darüber echt Buße tun. Es gibt eine Spielregel, läster nicht über den, der die Mauer baut. Ich glaube, dass Gott uns eine mega Chance gibt. Mit all den anderen Gemeinden um uns rum haben wir einen Elfmeter aus leere Tor. Gott lädt uns ein und sagt, segnet sie, redet gut über sie, spendet denen Geld, unterstützt sie bei dem, was sie machen. Natürlich musst du nicht jeden Quatsch gut finden, aber deine Einstellung, wie du über sie redest, Gott schenkt dir einen Elfmeter und die Frage ist, nutzt du ihn oder verbrätst du die Chance? Wie kann diese Unterstützung aussehen? Kommen wir zurück zu Nehemia. Bei Nehemia war es so, dort wird beschrieben, diese Mauer, die hatte ganz verschiedene Bereiche. Die hatte so einzelne Teile. Und Nehemia ging her und gab an die Familien Aufträge. Er sagte, hey, ihr baut bitte hier das N und ihr baut den Stein, damit nachher das E drauf kann. Aber ihr, von euch möchte ich, dass ihr das M baut und ihr baut bitte ganz da unten den Sockel. Und die Leute hielten sich genau an ihren Teil. Sie konzentrierten sich auf ihre Aufgabe und erledigten sie, bis sie fertig war. Man arbeitete manchmal ganz weit auseinander, aber wenn Gefahr gedroht hat, dann kam man zusammen und hat sich unterstützt. Und ich habe gedacht, hey, wie krass wäre das für uns als Gemeinden. Ich glaube, Gott hat jeder Gemeinde irgendwo so einen Bereich gegeben, wo sie bauen soll. Und manchmal bauen wir weit auseinander, weil wir an so unterschiedlichen Sachen arbeiten. Aber wenn Gefahr droht, kommen wir zusammen und stehen zusammen und beten zusammen. Und verteidigen das Reich Gottes zusammen. Und ich glaube, dass wir da noch mega viel draus lernen könnten. Es gab da noch Spielregeln in Nehemia, die waren sehr, sehr praktisch, ja, aus dem wirtschaftlichen Bereich heraus. Es ging um Umgang mit Finanzen, ging darum, wie man den Sabbat einhalten soll und so ganz verschiedene Regeln einfach, die aufgestellt wurden. Und mitten im Bau geriet es in Stocken. Auf einmal merkten sie, hey, es geht nichts mehr vorwärts. Es steht irgendwie. Die Leute kamen zu Nehemia und die fragten ihn, ob er eigentlich blind sei. Ob er nicht mitbekäme, was im Volk passiert. Die einen klagten, wir haben viele Söhne und Töchter und brauchen mehr Getreide, sonst können wir nicht überleben. Andere sagten dagegen, wir mussten unsere Felder, Weinberge, Häuser verpfänden, um während der Hungersnot Brot kaufen zu können. Und wieder andere sagten, wir mussten uns Geld leihen, um den König die Steuer auf unsere Felder und Weinberge bezahlen zu können. Wir gehören doch zum selben Volk wie die anderen. Unsere Kinder sind nicht weniger wert als ihre. Und doch müssen wir ihnen unsere Söhne und Töchter als Sklaven verkaufen. Einige unserer Töchter sind schon in ihrer Gewalt. Wir sind machtlos, denn unsere Felder und Weinberge gehören ja ihnen. Dazu berichteten sie Nehemia, dass in allen möglichen Bereichen die Kacke so richtig am Dampfen war. Und wisst ihr, wie Nehemia darauf reagiert hat? Schauen Sie uns an.
Sind Sie bereit? Ja. Stellen mir die Frage, wenn... Hören noch verstehe ich schlecht in meine Wörter, bitte. Es gibt den Moment, diese Mannschaft, wo einige Spieler vergessen, ihnen Profi, was sie sind. Ein Trainer ist nicht ein Idiot. Ein Trainer sei
Se was passieren im Platz. Es gibt Spieler wie zwei oder drei, diese Spieler waren schwach wie eine Flasche leer. Diese Spieler beklagen mehr als das Spiel. Strunz ist zwei Jahre hier gespielt, sein Spiel. Ist immer verletzt. Was erlaube, Strunz. Ich bin müde jetzt, der wartet diese Spieler und der verteidigt diese Spieler. Ich habe immer die Schuld über diese Spieler. Einig Mario, einig ist andere Mehmet. Strunz, ich spreche nicht, hat gespielt nur 25% des Spiels. Ich habe fertig.
Come on, ich habe fertig. Hey, also du brauchst einen prophetischen Dienst, um diese Rede zu übersetzen, damit du verstehst, was er sagt. Und wenn du sie verstanden hast, sie ist brillant. Sie ist wirklich brillant. Ich sage euch, setzt euch damit mal auseinander, was er dort auf den Tisch bringt. Das ist der Hammer. Und ich glaube, dass es bei Nehemia ganz, ganz ähnlich war. Nehemia steht auf. Trainer sein, nicht die Idiot, der sieht, was läuft auf dem Feld. Naja, es heißt dann so, als ich ihre Klagen hörte und von dem Unrecht erfuhr, wurde ich sehr zornig. Sehr zornig. Trapattoni, hä? Ich dachte über alles gründlich nach und dann stellte ich die führenden Männer zur Rede. Eure eigenen Landsleute beutet ihr skrupellos aus. Ich berief eine Volksversammlung ein. Ich fuhr fort, ihr begeht großes Unrecht. Warum gehorcht ihr Gott nicht und tut, was recht ist? Ihr macht uns zum Gespött unserer Feinde. Das ist Nehemia. Von wegen Harmonie sucht uns so. Nein, der macht eine klare Ansage. Der haut auf den Tisch und sagt, Leute, was ihr macht, ist nicht in Ordnung. Und er bringt es mega krass auf den Punkt, ihr macht uns zum Gespött unserer Feinde, weil ihr die Spielregeln missachtet. Wisst ihr, was ich in den letzten 10 Jahren so oft über die Kirchensituation in Deutschland gedacht habe? Wir machen uns zum Gespött unserer Feinde, weil wir die Spielregeln missachten. Ich finde es so krass, mir anzuschauen, was für Diskussionen in Kirchen geführt werden. Die klaresten Spielregeln werden schlicht missachtet. Die Leute interessiert es einfach nicht mehr, weil es nicht dem Zeitgeist entspricht, weil es irgendwie uncool, weil es anstrengend. Weiß der Geier, warum die haarsträubendsten theologischen Argumente und in Wahrheit machen wir uns zum Gespött unserer Feinde. Die Leute schauen ja nicht nach Jesus. Sie schauen die Kirche an und sie sagen, Leute, das soll euer Ernst sein? Und ich glaube, dass da drin echt etwas steckt für uns. Nehemia war ein sehr, sehr kluger Leiter. Er wusste, worauf es ankam. Auch ich, meine Verwandten und meine Mitarbeiter haben anderen Geld und Getreide geliehen. Doch wir wollen nichts davon zurückfordern. Gebt auch ihr euren Schuldnern noch heute die gepfändeten Felder und Weinberge, die Ölberge und Häuser zurück. Erlasst ihnen doch einfach alles, was ihr ihnen an Geld und Getreide, an Wein und Öl geliehen habt. Nehemia nimmt ganz klar eine Position ein. Er macht sich zum Vorbild. Und an der Stelle sind wir viel ins Nachdenken gekommen. Und ich habe gesagt, hey, ich möchte diese Nehemia-Serie gebrauchen, um etwas öffentlich zu machen, was uns als Gemeinde betrifft, als ICF Reutlingen. Wir haben gesagt, hey, in dieser Kirche hat Leiterschaft eine bestimmte Funktion. Wir möchten die Rolle als Vorbild annehmen. Wir möchten, dass in dieser Gemeinde Leiter Vorbilder sind. Und deshalb haben wir ein Leitbild erstellt, an dem wir uns orientieren, das für uns die Grundlage ist, wo wir sagen, hey, das sind die Spielregeln hier in dieser Gemeinde, daran möchten wir uns halten. Und dieses Leitbild, das baut auf 4 Werten auf. Love God. Unsere Beziehung zu Gott. Wir haben uns entschieden, Gott von ganzem Herzen, mit all unseren Emotionen, mit unserem Verstand und mit unserer Kraft zu lieben und ihm zu dienen. Wir glauben an Jesus Christus als Retter und König. Und wir glauben, dass der Heilige Geist heute noch wirksam in unser Leben, in unseren Alltag eingreift und wirkt. Die zweite Säule, der zweite Wert ist Love People. Unsere Beziehung zu den Menschen, zum Umfeld. Uns ist bewusst, dass Jesus heute hier in uns lebt. Wir wissen, dass Jesus nicht greifbar als Person hier ist. Und doch ist er da, nämlich in dir und in mir. Und dessen sind wir uns bewusst. Es ist unsere Aufgabe, diese Liebe von Gott weiterzugeben, sie auszuleben. Und deshalb verstehen wir Leiterschaft in allererster Linie als Dienst. Ein Leiter ist der Diener der Menschen. Und das hat Auswirkungen darauf, wie wir mit den Menschen in unserem Umfeld umgehen. Wie wir mit der Ehe umgehen, wie wir mit Familie umgehen, wie wir in Bezug auf die Mitmenschen leben. Wir verurteilen keine Menschen. Weder aufgrund ihrer ethnischen Herkunft, ihrer sexuellen Orientierung, ihrer Weltanschauung oder ihrer politischen Ansichten. Das heißt nicht, dass wir deren Ansichten immer teilen. Aber wir verurteilen sie nicht. Der dritte Bereich, Love Life, die Beziehung zu uns selbst. Wir übernehmen Verantwortung vor Gott, vor unseren Mitmenschen und uns selbst. In Gedanken, in Worten und in Taten. Und das hat Auswirkungen darauf, wie wir in den Bereichen unseres Lebens vorgehen. Auf Finanzen, auf unsere Sexualität, auf Beziehungen, auf den Umgang mit Freizeit, mit Feiertagen. Und der letzte Punkt, Love Church, unsere Beziehung zur Gemeinde. Wir setzen unsere Gaben und unsere Ressourcen für Gottes Reich ein. Wir verhalten uns so, dass wir als Leiter Vorbilder sind in dieser Gemeinde. Diese vier Säulen sind die Grundwerte, wie wir Leiterschaft verstehen. Es sind Spielregeln, an die wir uns halten. Jetzt sagst du, boah, und wenn ich das nicht schaffe, muss ich dann gehen? Nein. Es ist eine Absichtserklärung. Wir sagen, daran wollen wir uns orientieren. Wir wissen, dass wir nicht perfekt sind. Keiner von uns. Wir wissen, dass jeder von uns stolpert. Dass jeder von uns Fehler macht und dass genau dafür Jesus gestorben ist, uns zu vergeben, uns die Hand zu reichen und zu sagen, steh wieder auf. Aber wir haben Spielregeln in unserem Leben, an denen wir uns orientieren. Und wenn man jetzt ins Buch Nehemia reinschaut, dann kann man etwas ganz, ganz Krasses lesen. Nehemia gab dem Volk die Spielregeln zurück und sie hielten sich daran. Und es passierte etwas Unglaubliches. Vielleicht das krasseste Wunder im ganzen Buch Nehemia. Das Volk kam zurück in seine Bestimmung. Das Volk kam wieder dahin, was Gott sich von Anfang an mit ihnen gedacht hatte. Jerusalem wurde wieder zum Vorbild für andere Städte. Die Menschen sahen auf Jerusalem und sagten, wow, was für ein Gott muss hinter dieser Stadt stehen? Was für ein Gott muss diese Menschen bewegt haben? Und genau das ist der Punkt, den wir uns als Kirche wünschen. Dass wir zurückfinden in unsere Bestimmung. Dass wir zurückfinden in das, was Gott sich mit uns gedacht hat. Und dass Menschen auf uns schauen und sagen, was für ein krasser Gott muss hinter dieser Kirche stecken. Vater im Himmel, und ich danke dir, dass du bereit bist, mit uns Schritte zu gehen, dass wir entdecken dürfen, dass wir vertiefen dürfen, dass wir weitergeben dürfen. Vater, ich danke dir, dass deine Spielregeln kein Druck sind, dass du uns nicht knechten möchtest, dass du uns freisetzen möchtest. Vater, und ich bete, dass diese Regeln im Leben uns wieder freisetzen, dass wir wieder erkennen, was du mit uns vorhast, dass wir merken, dass du es gut mit uns meinst und dass du uns mit diesen Spielregeln segnest. Und ich danke dir, dass du uns in eine neue Freiheit hineinführen wirst. In Jesu Namen. Amen.